Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 39. bis 41. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 12. bis 14. November 2025. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was im Bundestag passiert und an dem, was ich da so herausfinde, möchte ich euch gern teilhaben lassen. Als allererstes muss ich mich aber entschuldigen für einen brutalen Denkfehler aus der letzten Folge. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe letzte Folge über das Deutschland-Ticket gesprochen, insbesondere über die Finanzierung. Und da habe ich in den Raum gestellt, dass der NutzerInnenanteil der Finanzierung sich auf 0,8 Milliarden belaufen würde. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist nur der Anteil pro Monat. Den hätte ich natürlich noch mal 12 rechnen müssen. Dann wäre ich auch auf so 9,3 Milliarden gekommen. Um also einen Ticketpreis von 29 Euro realisieren zu können, wie ich das vorgeschlagen hatte, müssten Bund und Länder jeweils 3,8 Milliarden dazugeben. Das ist jetzt die richtige Zahl. Ganz sicher. Das wollte ich unbedingt noch korrigieren. Entschuldigt den Fehler und danke an Moritz, der mich da so schnell drauf hingewiesen hat. Ansonsten war das auch wieder so eine Hausmeisterwoche im Bundestag. Es wurden jede Menge Gesetze verabschiedet, ein großer Teil davon auch diesmal aus der letzten Legislaturperiode. Und ich frage mich ja auch so langsam, wann dieser Herbst der Reformen eigentlich losgeht, von dem man im August so viel gehört hat. So richtig fühle ich den noch nicht, aber ich glaube, unser erstes Thema soll schon dazugehören.
Und ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter.
Die steuerliche Förderung von ArbeitnehmerInnen im Rentenalter ist besser bekannt unter ihrem Marketingnamen Aktivrente. Wir haben ja von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gelernt, dass Rentner und Kinder zu wenig arbeiten. Also so ist das zumindest bei mir angekommen. Die Bundesregierung möchte dagegen was unternehmen und Fritz Günzler von der Union fasst uns mal kurz und knackig zusammen, was genau.
Ab dem 1. Januar 2026 können Rentnerinnen und Rentner, die die gesetzliche Regelaltersgrenze, das wird ab dem 1. Januar 2026 das Alter von 66 Jahren und 2 Monaten sein, also in der Tendenz 67 Jahre sein, bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazu verdienen können. Das sind, da muss man nicht viel rechnen, 24.000 Euro im Jahr. Dies kommt zu dem Grundfreibetrag von 12.906 Euro, sodass eigentlich 36.000 Euro steuerfrei verdient werden können. Ich glaube, das ist ein klares und gutes Signal, das wir damit setzen. Und ich sage Ihnen das ganz plastisch, wenn jemand 2.000 Euro im Monat dazu verdienen wird, bleiben ihm in Zukunft 1.800 Euro, weil er nur die Sozialversicherungsbeiträge für die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung zahlen muss.
Ziel des Ganzen ist es vor allem, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das wird dann gern noch garniert mit dem Argument, man wolle es auch den Unternehmen leichter machen, Wissen und Erfahrung im Unternehmen zu halten. Das zweite Argument ist, glaube ich, für viele Unternehmen, gerade so im mittelständischen Bereich, das Entscheidende. Das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte in Unternehmen, dass da immer so eine gewisse Panik aufkommt, wenn irgendwann die Säule der Abteilung, die seit 25 Jahren da den ganzen Laden zusammenhält, plötzlich und vollkommen überraschend in Rente geht. Aber gucken wir uns das mal nicht aus der Sicht der Unternehmen an, gucken wir mal aus der Sicht der ArbeitnehmerInnen. Denn nur um die geht es, das ist der erste wichtige Punkt. Aus der Rede von Fritz Günzler haben wir schon so ein paar Einschränkungen rausgehört. Es geht nur um Menschen in nicht selbstständigen, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben. Die Regelaltersgrenze hat er hier bei 66 Jahren und ein paar Monaten verortet, das stimmt teilweise. Die gesetzliche Regelaltersgrenze befindet sich ja gerade in so einem Erhöhungsprozess. Die lag mal bei 65 Jahren und wird jetzt schrittweise angehoben, bis sie irgendwann bei 67 Jahren angekommen sein wird. Stand heute. Die genaue Grenze ist also kein fester Wert, sondern hängt vom Geburtsjahr ab. Da gibt es so eine Staffelung im 6. Sozialgesetzbuch. Gesetzliche Regelaltersgrenze heißt auch, alle, die etwas früher in Rente gehen können, weil sie zum Beispiel ausreichend Rentenpunkte, 45 Arbeitsjahre voll hatten, für die greift das nicht. Die profitieren erst davon, wenn sie ihr gesetzliches Rentenalter erreicht haben. Soweit erstmal das Grundkonzept. Jetzt gibt es so ein paar Stellen, an denen das zu Problemen führen könnte. Sascha Müller von den Grünen hat die mal für uns ausarbeiten lassen.
Vor allem aber gehen Sie mit Ihrem Vorschlag erhebliche verfassungsrechtliche Risiken ein. Und das hat auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages auf meine Bitte herausgearbeitet. Sie wollen das Erwerbseinkommen der Menschen im Alter von 30 oder 60 Jahren anders besteuern als der Menschen mit 67 oder 69 Jahren. Und Sie wollen Einkommen aus abhängiger Beschäftigung anders behandeln als Einkommen als selbstständiger Tätigkeit. Da müssten doch bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen. Ich verstehe wirklich nicht, wie Sie uns das hier vorlegen können.
Die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes habe ich euch verlinkt. Die ist wirklich sehr aufschlussreich, denn sie geht einmal alle möglichen Verstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz durch und schaut, wie die Aktivrente damit kollidieren könnte. Das haben sie allerdings getan auf Basis des Koalitionsvertrags. Der konkrete Gesetzentwurf lag zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Es ist also eher eine allgemeine Einschätzung, was in puncto Gleichheitsgrundsatz zu beachten ist. Die Ausarbeitung kommt zu dem Schluss, dass die Aktivrente, so wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart war, auf jeden Fall eine erhebliche Ungleichbehandlung darstellt, die halt sehr gut begründet sein muss. Man kann natürlich gesetzlich Leute unterschiedlich behandeln, gerade im Steuerrecht passiert das ja andauernd. Das muss aber erstens sachlich begründet sein, es muss für die genannten Ziele geeignet oder erforderlich sein und es muss angemessen sein. Und genau diese Differenzierung nach Alter, insbesondere dann, wenn wir von FrührentnerInnen reden, könnte da noch ein Problem werden, denn da gibt's eigentlich keinen wirklichen sachlichen Grund für. Und auch die Unterscheidung nach nicht selbstständig selbstständiger Tätigkeit ist ziemlich wackelig. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kommt auch auf Basis des Koalitionsvertrags ebenfalls zu dem Schluss, dass es aus Gründen der Gleichbehandlung eigentlich kaum zu vermeiden ist, auch Selbstständige mit einzubeziehen. Das lässt sich verfassungsrechtlich kaum sauber begründen. Die Bundesregierung sieht das anders. Sascha Müller hatte auch schon mal eine kleine Anfrage gestellt und gefragt, ob sie da nicht irgendwelche verfassungsrechtlichen Risiken sehen. Das wurde verneint mit Hinweis auf diverse Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Der Tenor war, eine Differenzierung wäre möglich und das wäre auf jeden Fall auch sachlich begründet und angemessen. Ich glaube, wenn das so im Gesetz bleibt, dann werden wir das in nicht allzu ferner Zukunft vor dem Bundesverfassungsgericht wiedersehen. Denn wisst ihr, wer sehr häufig übers Rentenalter hinaus selbstständig arbeitet? Rechtsanwälte. Armin Grau von den Grünen hatte auch noch ein anderes Problem für uns.
Und damit kommen wir zum ersten großen Nachteil der Aktivrente. Sie produziert hohe Mitnahmeeffekte, die den möglichen Arbeitsanreiz ganz deutlich relativieren. Und diese Mitnahmeeffekte bestehen insbesondere bei Menschen mit hohen Einkommen. Und überhaupt profitieren Gutverdienende ganz überproportional stark von der Aktivrente.
Bei dem Thema Mitnahmeeffekte sind wir auch ganz stark wieder bei den Selbstständigen. Ich kenne eventuell Menschen oder sagen wir, ich könnte mir hypothetisch Menschen vorstellen, die jetzt noch selbstständig arbeiten, sich jetzt aber schon überlegen, ob sie sich dann später von einem ihrer Auftraggeber einstellen lassen, ihr früheres Honorar dann steuerfrei bekommen und gleichzeitig auch noch krankenversichert sind. Also das könnte eventuell passieren. Und das geht an den Zielen des Entwurfs ja völlig vorbei. Es geht ja darum, zusätzliche Arbeitskraft für die Wirtschaft zu akquirieren. Wenn dann aber Menschen in großem Stil einfach nur dasselbe machen wie vorher, nur in einem anderen Arbeitsverhältnis, dann ist in dem Sinne ja nichts gewonnen. Das haben wir natürlich auch bei den RentnerInnen, die jetzt schon über die Altersgrenze hinaus arbeiten. Die machen ja auch nichts anders als vorher, profitieren einfach nur davon. Das ist der andere Teil dieser Mitnahmeeffekte. Und da sind wir im Bereich von mehr als 300.000 Personen. Das erfahren wir aus der DIW-Studie. Wie viele wirklich zusätzliche Arbeitskräfte das aktivieren könnte, ist super schwierig vorherzusagen. Da haben wir auch eine große Spanne zwischen den Schätzungen. Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung kommt so auf 15.000. Prognos hat mehrere Szenarien durchgerechnet, die liegen so zwischen 50.000 und 300.000. Das ist dann auch die Zahl, mit der Carsten Linnemann losgelaufen ist. Der spricht perspektivisch auch von mehreren 100.000. Carsten Linnemann hat aber auch geglaubt, er könnte mehrere Milliarden beim Bürgergeld sparen. Also weiß nicht, was wir davon halten können. Aber selbst wenn wir mal vom Best Case ausgehen, wäre nur die Hälfte der Personen, die von dieser Steuerung profitieren, wirklich zusätzliche Arbeitskräfte. Und für die andere Hälfte wäre es dann ein Mitnahmeeffekt, der, Herr Grau hat es erwähnt, vor allem den Besserverdienenden zugutekommt. Und verglichen damit könnte das Ganze ganz schön teuer werden. Auch da gehen die Einschätzungen sehr stark auseinander. Das IW Köln rechnet mit 2,8 Milliarden Euro jährlich. Der Gesetzentwurf liegt bei 890 Millionen und Fritz Günzler von der Union glaubt nicht mal das.
Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, auch wenn es von unserem hochgeschätzten Bundesfinanzministerium aufgeschrieben worden ist, dass wir Steuermindereinnahmen von 900 Millionen Euro haben. Das sind Steuereinnahmen, die wir gar nicht hätten, weil die Menschen ja gar nicht arbeiten. Von daher haben wir mehr davon, auch mehr in den Sozialkassen. Von daher sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir werden auch mit diesem Gesetz Deutschland weiter voranbringen.
Okay, man muss ihm immerhin lassen, er versprüht Optimismus. Wie realistisch das so ist, sehen wir dann wohl hinterher. Aber erstmal kommt das Gesetz jetzt noch in die Ausschussberatung. Da müsste sich der Bundestag allerdings beeilen, wenn das wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten soll, bleiben dafür nur noch 3 Sitzungswochen, inklusive Haushaltswoche.
Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 5a bis 5c. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anpassung der Krankenhausreform.
Die Krankenhausreform war ja ein Thema, das sich durch, ich glaube, den größeren Teil der letzten Legislaturperiode gezogen hat. Ich hatte mir das hier in Folge 40 angesehen. Das war ein Herzensprojekt des früheren Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Und das ist dann gerade noch rechtzeitig, kurz vor dem Bruch der Ampelkoalition, verabschiedet worden. Der Bundesrat hat dann auch zugestimmt, aber einige Länder auch nur, weil da schon klar war, dass Bundeskanzler Scholz demnächst die Vertrauensfrage stellen wird und es dann keine Möglichkeit mehr geben wird, dieses Gesetz im Vermittlungsausschuss nachzuverhandeln. Wenn der Bundesrat das Gesetz abgelehnt hätte, dann wäre das einfach gescheitert und das wollte dann auch niemand. Also die Haltung war eher so, okay, wir nehmen das jetzt erstmal so und nach der Neuwahl gehen wir dann wieder ins Gespräch. So machen das nämlich vernünftige Menschen, die die Welt nicht brennen sehen wollen. Das ist dann auch passiert und im Koalitionsvertrag finden wir auch schon einen längeren Absatz darüber, dass die Krankenhausreform nochmal reformiert werden soll. Und der Entwurf dazu war am Mittwoch in der ersten Lesung. Gesundheitsministerin Nina Wagen verspricht uns aber, dass die Ziele der ursprünglichen Reform nicht angetastet werden sollen.
Wichtig ist und bleibt, es wird keine Abstriche bei den grundlegenden Zielen des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes geben. Denn wir wollen und wir brauchen mehr Qualität in der Versorgung, vor allem bei spezialisierten Eingriffen. Im Entwurf des Anpassungsgesetzes bleibt daher grundsätzlich das erhalten, was notwendig ist, um die Qualität der Krankenhäuser nachhaltig zu stärken. Dazu gehören zum Beispiel die Qualitätskriterien der Leistungsgruppen einschließlich der erforderlichen Anzahl von Fachärztinnen und Fachärzten sowie die grundsätzlichen Regelungen zur Vorhaltevergütung. Aber wir nehmen jetzt an den Stellen Anpassungen vor, an denen die bisherige Reform unausgereift war und zu Verwerfungen in der Versorgung geführt hätte. Denn es macht kann nicht Sinn einer Reform sein, funktionierende und qualitativ hochwertige Strukturen ohne Not zu zerstören, wie es sonst beispielsweise bei einigen Fachkliniken oder auch in den onkochirurgischen Versorgungen der Fall gewesen wäre. Und es kann auch nicht Sinn einer Reform sein, die Länder und alle Beteiligten zeitlich so unter Druck zu setzen, dass eine vernünftige Umsetzung vor Ort nicht gewährleistet werden kann.
Ich will jetzt nicht die komplette Reform aus dem letzten Jahr nochmal aufrollen, das würde viel zu weit führen. Ich verweise nochmal auf die Folge 40. Wir merken uns aber kurz ein paar Begriffe, nämlich die Qualitätskriterien, die Vorhaltevergütung und die Fachkliniken. Da schauen wir mal ein bisschen genauer rein. Der Part mit den Vorhaltevergütungen ist am schnellsten erklärt. Da geht es um die Frage, nach welchen Kriterien Krankenhäuser Geld bekommen. Vor der Reform wurde das über Fallpauschalen geregelt. Das heißt, die Krankenhäuser haben pro Fall eine Summe X bekommen. Das sollte aber durch die Vorhaltepauschalen abgelöst werden. Die Krankenhäuser sollten dann dafür bezahlt werden, dass sie eine bestimmte Leistung, bestimmte Kapazitäten vorhalten. Diese Umstellung von Fallpauschalen auf Vorhaltevergütung führt in den Krankenhäusern zu größerem Umstellungsbedarf. Es müssen halt erstmal Kapazitäten geschaffen werden. Laut den Ländern ist das in der vorgesehenen Zeit nicht machbar. Die Einführung soll deshalb um ein Jahr verschoben werden und soll dann erst im Jahr 2030 vollständig greifen. Was die Qualitätskriterien angeht, hören wir noch mal ein paar Details von Nina Wagen.
Unisono heißt es, wir brauchen eine Reform der Krankenhausversorgung, aber wir brauchen Anpassungen der geltenden Reform, damit wir sie besser umsetzen können. Und diese Anpassungen kommen jetzt. Dazu zählen zum Beispiel mehr Möglichkeiten für Ausnahmen und Kooperationen. Das ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum. Wichtig hierbei, die Länder können über Ausnahmen nicht alleine entscheiden, sondern nur zusammen mit den Krankenkassen.
Mit der Reform im letzten Jahr wurde ein Katalog von Qualitätskriterien eingeführt, der besagt, dass wenn zum Beispiel ein Krankenhaus den Bereich Augenheilkunde anbieten möchte, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Es muss eine Mindestanzahl an Fachärztinnen da sein. Es müssen bestimmte Geräte, Ausstattung vorhanden sein. Sonst dürfen sie diese Leistung nicht anbieten. Hier sollen die Länder jetzt die Möglichkeit bekommen, von genau diesen Vorgaben abweichen zu können und eine Leistung auch dann zu genehmigen, wenn die Kriterien eigentlich gar nicht erfüllt sind. Dass sie das nur im Einvernehmen mit den Krankenkassen tun können, ist relativ spät dazu gekommen. Im Referentenentwurf hieß es noch, sie könnten das im Benehmen mit den Krankenkassen machen. Was ist der Unterschied zwischen Benehmen und Einvernehmen? Einvernehmen bedeutet, dass tatsächlich eine Zustimmung erforderlich ist. Im Benehmen heißt nur, dass man drüber diskutieren muss, man muss die Gegenargumente ernsthaft prüfen und darauf eingehen. Man kann sich aber trotzdem anders entscheiden, wenn es sachliche Gründe dafür gibt. Und sind wir mal ganz ehrlich, irgendeinen findest du immer. Im Koalitionsvertrag war überhaupt noch nicht die Rede davon, dass die Länder das mit irgendwem absprechen müssen. Die GesundheitsministerInnen der Länder sind deswegen auch etwas erbost, denn das ist nicht das, was ihnen im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Dafür ist aber eine andere Forderung umgesetzt worden, die wiederum bei der Grünen-Fraktion nicht so gut ankam. Wir hören mal Armin Grau.
Überall in unserem Land ist es wichtig, dass die Menschen Krankenhäuser gut erreichen können. Sie aber schaffen jetzt die bundeseinheitlichen Erreichbarkeitsvorgaben einfach ab. So entsteht ein Flickenteppich in der Versorgung zum Nachteil der Kranken.
Was die Erreichbarkeit von Krankenhäusern angeht, ist im Moment noch vorgesehen, dass je nach Leistungsgruppe innerhalb einer bestimmten Fahrzeit ein Krankenhaus für diese Leistungsgruppe erreichbar sein muss. Die Länder sollten also in ihrer Krankenhausplanung sicherstellen, dass jeder Mensch in diesem Bundesland innerhalb von 30 Fahrminuten eine Chirurgie erreichen kann oder innerhalb von 40 Minuten zum Beispiel eine HNO-Abteilung. Jetzt kann man sicher darüber streiten, ob Autofahrminuten eine gute Messeinheit für sowas sind. Ich kann aber auch aus Erfahrung sagen, dass Luftlinie auf dem Land keinerlei Aussagekraft hat. Also ein viel besseres Maß würde mir jetzt auch nicht einfallen. Diese feste Vorgabe für die Erreichbarkeit soll jetzt aber abgeschafft werden. Oder besser gesagt, es soll den Ländern übergeben werden, selbst eigene Kriterien zur Erreichbarkeit festzulegen. Das könnte natürlich dazu führen, dass so ein dicht besiedeltes Land wie Nordrhein-Westfalen festlegt, bei uns ist die Vorgabe 20 Minuten und in Brandenburg wird es dann eher so eine Stunde Fahrt oder so. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Herr Grau hat in seiner Rede noch eine ganze Reihe anderer Kritikpunkte aufgezählt und auch zu den Qualitätskriterien hatte er noch was zu sagen.
Sie schaffen Leistungsgruppen einfach ab, wie die Infektiologie und das nach der Corona-Pandemie, wo wir doch gesehen haben, wie wichtig dieses Fach ist. Für die Fachkliniken, hochspezialisierte Krankenhäuser lockern Sie die Regeln mit der Gefahr, dass Kliniken zu Fachkrankenhäusern umgewandelt werden und wichtige Qualitätskriterien gar nicht mehr erfüllen müssen. Sie ermöglichen bei Krebsoperationen eine Lockerung der Mindestfallzahlen mit der Begründung, keine regionalen Versorgungsengpässe entstehen zu lassen. Krebs ist aber kein Notfall. Bei diesen bedrohlichen Erkrankungen erwarten die Menschen höchste Qualität und größtmögliche Erfahrung und sind gerne bereit, auch weiter für eine Operation zu fahren. Sie machen einen Kniefall vor den Interessen einzelner Länder. Ihr Entwurf ist das Gegenteil von dem, was unser Krankenhauswesen jetzt braucht. Statt die dringend notwendige Strukturreform konsequent umzusetzen, weichen Sie zentrale Elemente der Krankenhausreform auf.
Die Interessen der einzelnen Bundesländer sind leider ein bisschen schwer zu ermitteln. Ich habe halt eine gemeinsame Stellungnahme des Bundesrats und dann so einzelne Äußerungen in den Medien. Es scheint aber so, als hätte sich Nordrhein-Westfalen hier stärker durchgesetzt, denn der Katalog von Qualitätskriterien und Leistungsgruppen soll jetzt auch angepasst werden und zwar auf Basis des Katalogs aus Nordrhein-Westfalen. Was die Fachkliniken angeht und die Möglichkeit, wie Armin Grau es formuliert hat, durch Kooperationen quasi Qualitätskriterien zu unterlaufen, da hat Christoph Pantazis von der SPD auch schon Diskussionsbedarf für die parlamentarische Beratung angemeldet. Da schauen wir also mal, ob das so bleibt. Über einen letzten Punkt müssen wir noch kurz sprechen, denn auch das Thema Finanzierung soll hier deutlich überarbeitet werden. Hören wir mal Christoph Pantazis.
Der Transformationsfonds bleibt das Herzstück der Reform, wird aber künftig nicht mehr aus Beitragsgeldern, sondern aus dem Sondervermögen finanziert. Das entlastet die GKV und ihre Versicherten um bis zu 25 Milliarden Euro bis 2035. Zugleich erhöhen wir den Bundesanteil in den ersten 4 Jahren deutlich über den sogenannten Wachstumsbooster mit 4 Milliarden Euro zusätzlich.
In diesem Transformationsfonds sollen weiterhin 50 Milliarden Euro für diese ganze Umstrukturierung bereitgestellt werden. Die Hälfte davon sollen die Länder einzeln einzahlen und die andere Hälfte sollte ursprünglich von den gesetzlichen Krankenkassen kommen, also aus Krankenversicherungsbeiträgen. Aber jetzt haben wir da ja so ein Sondervermögen für Infrastruktur rumliegen, das explizit auch für die Krankenhausinfrastruktur gedacht ist. Jetzt kann also der Bund ganz generös sagen, ach komm, geht auf uns und wir legen sogar noch mal 4 Milliarden drauf. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen die Länder jetzt also 4 Milliarden weniger einzahlen. Das ist im Gesetzentwurf nicht explizit genannt. Ich habe das aber so verstanden, dass sich an der Gesamtsumme nichts ändert, sondern der Bund diese 4 Milliarden von den Ländern übernimmt. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Für die Länder würde demnach noch eine Beteiligung von 21 Milliarden Euro verbleiben. In der Stellungnahme des Bundesrats wird hierzu noch gefordert, dass den Ländern bitte auch die Möglichkeit gegeben werden soll, das aus ihrem Anteil des Sondervermögens zu bezahlen. Die Länder bekommen ja auch einen Anteil aus dem Sondervermögen Infrastruktur und das würden sie dann auch gerne für den Transformationsfonds verwenden. Und also wenn das so kommt, dann möchte ich doch stark dafür plädieren, dass wir vielleicht dieses Kreisgeschäft nochmal irgendwie einkürzen. Ich glaube, das wäre ganz gut.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a und 9b sowie Zusatzpunkte 2 und 16. Beratung von Vorlagen zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitbekämpfung und Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Ihr Lieben, in diesem Gesetz stecken so viele verschiedene Themenbereiche drin, über die wir sprechen müssen. Glücklicherweise habe ich schon gelegentlich drüber gesprochen, denn auf diesen Entwurf bin ich schon aufmerksam geworden, als der noch in einem ganz frühen Stadium war. Auch das ist ein Gesetz, das schon in der vorherigen Legislaturperiode ausgearbeitet wurde, dann an der Neuwahl hängen geblieben ist und jetzt neu eingebracht wurde, wie so viele Gesetze, über die wir ja in letzter Zeit gesprochen haben. Ich habe mir sowohl den ersten Referentenentwurf im Sommer 2024 als auch den neuen Entwurf in diesem Jahr angeschaut. Ich verlinke euch die beiden Parlaments-Preview-Folgen dazu. Ich bin auch ganz froh, dass ich das schon getan habe, denn dadurch kann ich jetzt mich in ein paar Punkten ein bisschen kürzer fassen. Denn es gibt viel zu tun. Fangen wir mal mit dem eigentlichen Gesetz an. Den weitaus größten Teil des Entwurfs macht die Modernisierung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus. Das ist eine Abteilung des Zolls, abgekürzt FKS, die mit der Kontrolle und Bekämpfung von Schwarzarbeit betraut ist. Dieser Einheit sollen jetzt ganz neue Möglichkeiten eröffnet werden. Welche genau, erläutern uns Finanzminister Lars Klingbeil und Ingo Vogel von der SPD.
Wir werden künftig große Mengen an Daten automatisch analysieren können. Das ist ein Kernstück dieses Gesetzentwurfs. Wir werden beispielsweise Umsatzsteuerdaten mit den Landesfinanzbehörden besser austauschen können. Die beschäftigten Datenbanken der deutschen Rentenversicherung. Das ist für die Finanzkontrolle ein wichtiger Schritt, dass Daten dort abgeglichen werden können, weil Scheinfirmen dann schneller erkannt werden und auch die Betriebe rausgefiltert werden können, die in enger Verbindung mit der organisierten Kriminalität stehen.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bekommt zukünftig Zugang zum polizeilichen Informationsverbund, kann Personen selbst identifizieren, Unterlagen digital anfordern. Einfache Betrugsfälle können eigenständig abgeschlossen werden. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird sozusagen zur kleinen Staatsanwaltschaft. Und das bedeutet für alle schnellere Verfahren, weniger Belastung für die Justiz und keine Lücken mehr, die Kriminelle ausnutzen.
Die FKS soll also quasi polizeiähnliche Befugnisse bekommen und sowas wie die kleine Staatsanwaltschaft werden. Das ist ein Punkt, der auch schon in der ersten Fassung aus dem Sommer 24 stand. Und das bedeutet, dass die FKS bestimmte Ermittlungsverfahren komplett eigenständig durchführen kann, die bisher noch von der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden müssen. Der DAV, der Deutsche Anwaltverein, hat das letztes Jahr in seiner Stellungnahme schon scharf kritisiert. Da hieß es, dass diese Änderung sogar verfassungswidrig sein könnte. Und auch die Bundesrechtsanwaltskammer bezeichnete das als rechtsstaatlich bedenklich und nicht zu rechtfertigende Vorschläge, die abzulehnen sind. Das hat das Ministerium leider nicht überzeugen können, diese Regelung wieder rauszunehmen, weder in der letzten Legislatur noch in dieser. Die Bundesregierung in Form von Lars Klingbeil versucht weiterhin, mir das als Bürokratieabbau und Entlastung der Justiz zu verkaufen.
Die Finanzkontrolle selbst kann künftig mehr Verfahren selbstständig abschließen. Viele Fälle gehen dann nicht mehr an die Staatsanwaltschaften und das entlastet nachhaltig unsere Justiz und beschleunigt auch andere Verfahren.
Und wie ich in der Preview im Sommer schon sagte, ja natürlich geht das schneller, wenn du das Vier-Augen-Prinzip weglässt. Wenn das dann aber auf Kosten ordentlicher Verfahren und rechtsstaatlicher Prinzipien geht, dann hast du am Ende halt auch nichts gewonnen. Ein Punkt, der leider gar nicht in der Debatte vorkam, der aber auch von vielen Verbänden sehr kritisch gesehen wurde, ist auch hier mal wieder die Ausweitung des Straftatenkatalogs für die Telekommunikationsüberwachung. Auch die Straftaten gemäß Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz werden in diesen Katalog, in den berühmten Paragraphen 100a der Strafprozessordnung aufgenommen. Und man fragt sich so langsam, wäre es nicht einfacher, die Straftaten aufzulisten, für die das nicht zugelassen ist. Das Thema hatten wir ja letzte Woche schon mit dem Sprengstoffgesetz. Dieser Katalog schwerer Straftaten, man muss das mittlerweile in Anführungszeichen setzen, der wird einfach immer weiter ausgedehnt und zwar mittlerweile auch ohne wirkliche sachliche Begründung. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat sich in ihrer Stellungnahme auch sehr darüber gewundert, dass das Ministerium es gar nicht mehr für nötig hält, diesen Grundrechtseingriff, der das ja ist, auch wirklich nachvollziehbar zu begründen und zu rechtfertigen, warum das verhältnismäßig ist. Denn diese Straftaten, um die es jetzt hier geht, waren teilweise bis 2019 noch Ordnungswidrigkeiten. Die sind also innerhalb von nicht mal 6 Jahren von einer Ordnungswidrigkeit zu einer schweren Straftat hochgestuft worden, für die dann auch die Quellen-TKÜ eingesetzt werden kann. In der Begründung steht dann nur drin, so ja, das, was wir jetzt hier neu mit reinnehmen, das ist ja so ähnlich wie das, was da schon drin steht. Das, was da schon drin steht, wurde aber auch schon nicht ordentlich begründet. Das ist dann halt so ein Zirkelschlussargument, das umso einfacher wird, je mehr in diesem Katalog drin steht. Eine wirkliche sachliche Begründung aus der Straftat heraus, ohne Vergleich zu einer anderen, gibt es aber nicht. Diese rechtsstaatlichen Fragen haben leider weder in der Debatte noch in der Anhörung eine große Rolle gespielt. Die Verbände, die sich damit beschäftigt haben, waren leider auch nicht zur Anhörung eingeladen. Dass die Regierungsparteien die nach diesen Stellungnahmen nicht mehr einladen, war mir klar. Aber auch die Oppositionsparteien haben sich eher auf andere Themen fokussiert, auf die ich gleich noch komme. Ich arbeite mich langsam vor. Ist auch eine völlig legitime Entscheidung, kritisiere ich gar nicht, aber diese verfassungsrechtlichen Themen sind dadurch leider einfach hinten runtergefallen. Herr Vogel, von dem wir eben schon gehört haben, hat in seiner Rede auch den neuen risiko- und datenbasierten Ansatz erläutert und da bin ich über eine Sache gestolpert.
Und das ist fair, denn wer sich an die Regeln hält, wird entlastet und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kann sich auf die Problemfelder konzentrieren. Und wir reagieren damit gezielt auf die Brennpunkte, die neu sind, etwa in Barbershops, Kosmetik- und Nagelstudios oder bei den plattformbasierten Lieferdiensten. Und gleichzeitig entlasten wir dort, wo kein erhöhtes Risiko mehr festzustellen ist, zum Beispiel im Fleischerhandwerk oder in der Landwirtschaft, weil es die Erfahrungen des Zolls so bestätigen.
Ich glaube, er hat hier die Landwirtschaft mit der Forstwirtschaft verwechselt, sonst wüsste ich nämlich nicht, wo er die her hat. Aber ich fange mal vorne an. Es gibt im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz einen Katalog von Branchen, die quasi als Risikobranchen gewertet werden und wo die FKS besonders hinschaut. Es gibt da auch Auflagen, die Mitarbeitenden müssen zum Beispiel im Betrieb immer einen Ausweis dabei haben und noch andere Dinge. In diesem Katalog von Risikobranchen gibt es jetzt 3 Änderungen. Das Friseur- und Kosmetikhandwerk kommt neu dazu, die Forstwirtschaft wird gestrichen und die Fleischwirtschaft wird eingeschränkt auf die Fleischindustrie. Reine Handwerksbetriebe werden ausgenommen. Die Begründung für Letzteres ist, wir haben es gehört, in diesen Branchen hat sich nach Erfahrung der FKS die Situation verbessert. Die müssen wir nicht mehr als Risikobranche werten. Und rein zufällig habe ich persönlichen Bezug zum Fleischerhandwerk, um das mal neutral zu formulieren. Und mein erster Reflex, als ich das gehört habe, war echt jetzt. Aber ich dachte mir, bevor ich jetzt in die falsche Richtung laufe, frage ich doch mal einen Fleischermeister, was der dazu sagt. Er möchte anonym bleiben, ist mir aber persönlich bekannt, arbeitet selbst nicht mehr im Handwerk, kennt sich in der Branche aber gut aus. Und ich habe ihn gefragt, ob er bestätigen kann, dass Schwarzarbeit im Fleischerhandwerk gar nicht mehr so ein Problem ist.
Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Das sah vor 15 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Aber da ja die Vorschriften und sowas so für Hausschlachtung und dies und das und jenes sich rapide geändert haben und sowas, dass du das quasi nicht mehr an irgendeiner Behörde oder so vorbeikriegst, ne, weil da werden die sofort drauf aufmerksam, wenn da dann oft mal eine Ohrmarkennummer fehlt und sowas. Das ist richtig. Also Fleischerhandwerk ist schwarzarbeitstechnisch, also im Handwerk, ne, also das Fleischerhandwerk an sich. Da ist Schwarzarbeit eigentlich, also so die letzten Jahre wirklich minimal. Kann ich eigentlich so bestätigen, ja.
Okay, cool, das hatte ich nicht mitbekommen. Also durch diverse Auflagen, die in den letzten 15 Jahren dazugekommen sind, die meisten auch eher aus der Richtung Lebensmittelsicherheit, gar nicht so sehr in Bezug auf Schwarzarbeit, ist die Kontrolldichte wohl ohnehin schon so hoch, dass Schwarzarbeit gar nicht mehr so in dem Umfang stattfinden kann. Herr Vogel hat ja auch gesagt, dass es auf die Erfahrung der FKS zurückgeht. Sie haben diese Erfahrung leider nicht öffentlich mit uns geteilt. Es hat in der Debatte aber auch niemand dieser Einschätzung widersprochen, bezogen auf das Handwerk. Max Lux von den Grünen hatte aber eine andere Befürchtung.
Nur leider konterkarieren Sie sich selbst in Ihrem Gesetzesentwurf, wenn Sie eine gesetzliche Lücke schaffen, Frau Konnemann, von der Sie wissen, dass die skrupellose Skandal-Fleischindustrie diese Lücke ausnutzen wird. Sie wissen aus der Evaluation des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft, Seite 154, dass die Skandalfleischindustrie systematisch Handwerksausnahmen ausnutzt, um Billiglöhner oft aus Osteuropa auszubeuten. Sie schaffen eine solche Lücke in diesem Gesetz, und die Folge dieser Ausnahme wird sein, dass die Ausbeutung von Billiglöhnern auf den Großschlachthöfen weitergeht.
Kurzer Zwischenapplaus dafür, dass er die Seitenzahl dazu gesagt hat. Die Evaluation habe ich euch verlinkt, die bezieht sich jetzt aber auch wirklich nur auf die Industrie. Da erfahren wir nicht viel über das Handwerk. Und da lesen wir auf der Seite 154 tatsächlich, dass es immer wieder vorkommt, dass Industrieunternehmen kleinere Ausgründungen machen, die als Handwerksbetriebe ausgeben, um dann da Ausnahmen für das Handwerk auszunutzen. Das ist halt immer das Problem, wenn du irgendwo eine Ausnahme machst. Die Leute, die du eigentlich treffen möchtest, werden irgendwie versuchen, diese Ausnahme für sich geltend zu machen. Das passiert eigentlich immer. Das heißt nicht zwingend, dass man die Ausnahme dann nicht machen sollte. Man muss es halt nur berücksichtigen und jetzt in diesem Fall vielleicht noch zusätzlichen Ermittlungsaufwand einplanen. Neu dazugekommen im Risikokatalog ist, wie gesagt, das Friseurhandwerk und das Kosmetikgewerbe, Stichwort Nagelstudios. Es gibt auch in den Datenabfragemöglichkeiten einige Regelungen, die gezielt auf Plattformlieferdienste wie Lieferando und so weiter abzielen, wo wir es dann nicht so sehr mit Schwarzarbeit, sondern eher mit Scheinselbstständigkeit zu tun haben, was aber auch in den Zuständigkeitsbereich der FKS fällt. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen, denn wir haben mit diesem Gesetz noch ein ganz anderes Thema. Denn es gab ja noch nicht genug, über das man reden könnte. Ich hatte es im Sommer in der Preview schon erwähnt. Hier in diesem Gesetz wurde jetzt noch auf Betreiben des Finanzministeriums ein interessanter Trojaner untergebracht, nämlich die Rücknahme der verkürzten Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege. Kurzer Rückblick für alle, die vielleicht neu dabei sind. Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz wurde im September 2024 die Aufbewahrungspflicht für Buchungsbelege von 10 auf 8 Jahre verkürzt. Das sollte die Unternehmen von ganz viel Bürokratie entlasten, was ich ja bis heute bezweifle, aber geschenkt. Schon damals haben zivilgesellschaftliche Organisationen, allen voran der Verein Finanzwende, mittlerweile unter der Leitung der ehemaligen Kuppen-Ex-Ermittlerin Anne Brohrhilker, davor gewarnt, dass das dazu führen kann, dass in den Ermittlungsverfahren zu Cum-Ex ab Ende diesen Jahres ganz legal wichtige Beweismittel vernichtet werden können. Es gab auch relativ viel Aufmerksamkeit und öffentlichen Druck, sodass dann jetzt im Sommer Lars Klingbeil versprochen hat, zumindest für Banken und im Finanzwesen diese Verkürzung der Aufnahmepflicht wieder zurückzunehmen und die wieder auf 10 Jahre zu setzen. Und ja, das ist eine sehr kleine Änderung, kann man meinetwegen irgendwo als Trojaner anhängen. Es hätte aber seitdem eine ganze Menge Gesetzentwürfe gegeben, die auch durch den Finanzausschuss gegangen sind und an die man das hätte dranhängen können. Ich komme auch nachher noch zu einem. Aber nein, es hängt jetzt an diesem. Und das ist im Prinzip auch die gute Nachricht zu diesem Gesetz, denn auch wenn vieles von dem ursprünglichen Gesetz sehr fragwürdig ist und ich einigermaßen sicher bin, dass dieses Thema kleine Staatsanwaltschaft auch nochmal in Karlsruhe diskutiert wird, wenigstens der Teil mit den Aufbewahrungsfristen ist jetzt auch verabschiedet. Die Regierungsfraktionen haben hier namentliche Abstimmung beantragt. Union und SPD haben geschlossen mit Ja gestimmt. Die Grünen und der größte Teil der AfD haben sich enthalten. Die Linke hat größtenteils dagegen gestimmt. Sehr viele Mitglieder der Fraktion haben aber an der Abstimmung nicht teilgenommen. Also deutlich mehr als so die übliche Krankheitsquote. Das genaue Ergebnis der namentlichen Abstimmung findet ihr in den Shownotes verlinkt.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 12a und 12b. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung.
Dieses Kapitel ist jetzt die direkte Fortsetzung der letzten Folge von letzter Woche. Da haben wir unter anderem über das Kritis-Dach-Gesetz gesprochen, das jetzt in der Ausschussberatung ist. Heute sprechen wir über das, ich nenne es gerne Schwestergesetz, die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie. Beide Gesetze sind sehr eng miteinander verwandt. Die NIS-2-Richtlinie macht im Grunde das Gleiche wie das Kritis-Dach-Gesetz für den Bereich IT-Sicherheit. Ziel ist es, einen europaweit geltenden Standard für die Sicherheit von IT-Systemen und ein einheitliches Meldeverfahren bei Vorfällen einzuführen. Dass es im Bereich IT-Sicherheit noch deutlichen Optimierungsbedarf gibt, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Daniel Baldi von der SPD fasst uns die Problemlage aber nochmal zusammen.
Cyberangriffe, die lassen sich relativ einfach mit Einbrüchen vergleichen. Und was liegt näher, als uns anzuschauen, Was ist eigentlich beim Einbruch in den Louvre vor einigen Wochen schiefgelaufen und was können wir daraus für den digitalen Raum und das NIS-2-Gesetz lernen? Erstens, die Einbrecher im Louvre, die konnten über einen Balkon einsteigen, der eben nicht sonderlich gut bewacht war. Und das macht deutlich, nicht nur die Eingangstür, das Portal, das muss eben gehärtet, das muss geschützt sein, sondern jeder Eingang muss geschützt sein. Das gilt eben auch für staatliche IT-Systeme. Das Passwort für das Kamerasystem, Kameraüberwachungssystem des Louvre lautete Louvre. Und damit ist der Louvre nicht allein. Laut BSI-Lagebericht nutzt nur jede und jeder Zweite in Deutschland sichere Passwörter. Tendenz in den letzten Jahren sogar leider fallen. Das Zweite, was wir lernen können, mit Winkelschleifern schnitten die Louvre-Einbrecher Löcher in die Vitrinen und konnten so an die Wertgegenstände gelangen. Und das macht deutlich, an kritischen Stellen, da muss man sich eben auf die Funktion von guten Komponenten verlassen können. Und deshalb kann das Innenministerium zukünftig eben kritische Komponenten von zweifelhaften Anbietern wie beispielsweise aus autoritären Staaten eben verbieten. Und das führt eben auch zu mehr Sicherheit.
Siehste, letzte Woche habe ich noch überlegt, da war doch irgendwas mit Louvre und Trennschleifern. Haben wir jetzt auch geklärt. Vielen Dank, Herr Baldi. Okay, Problemlage ist, glaube ich, klar. Wir brauchen mehr IT-Sicherheit. Das NIS-2-Gesetz soll das jetzt umsetzen. Dafür wird hier das BSI-Gesetz wirklich einmal komplett von oben bis unten neu geschrieben. Das war sowieso mal fällig. Das war ein ganz guter Anlass dafür. Die Befugnisse des BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dessen Befugnisse werden, was die Aufsicht über die IT-Sicherheit und die Kontrolle angeht, auch sehr stark ausgeweitet. Das BSI ist jetzt zuständig dafür, zu kontrollieren, dass die Vorgaben aus dem NIS-2-Gesetz auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das BSI stellt auch zukünftig den Bundes-CISO. Die Abkürzung CISO, also C-I-S-O, steht für Chief Information Security Officer. Das ist in vielen großen Unternehmen schon so eine Standardfunktion, eine Funktion im Vorstand oder in der Geschäftsführung, die für die IT-Sicherheit zuständig ist. Gibt es jetzt auch für die Bundesverwaltung. Bei wem soll denn jetzt das BSI die NIS-2-Umsetzung überwachen? Das ist eine interessante Frage, auf die wir wohl auch erst im Nachhinein eine konkrete Antwort bekommen werden. Beim Kritis-Dach-Gesetz war ja schon nicht so ganz klar, für wie viele Unternehmen das eigentlich gelten wird. Dieses Problem haben wir hier auch. Klar ist aber, es wird nochmal für sehr viel mehr Unternehmen gelten. Wobei Jan Köstering von der Linksfraktion bezweifelt, ob die Kriterien, welche Unternehmen das betrifft, wirklich so sinnvoll sind.
Ihr NIS-2-Gesetzesentwurf würde in der jetzigen Fassung bestenfalls per Zufall für IT-Sicherheit sorgen. Denn statt sich daran zu orientieren, wie kritisch oder absicherungswürdig ein System in einem Unternehmen ist, erlassen Sie Regelungen, die sich an Beschäftigten und Umsatzzahlen orientiert. So ein Vorgehen war vielleicht noch in Zeiten der mechanischen Rechenmaschinen angebracht. Im digitalen Zeitalter ist es aber nur ein Indiz dafür, dass Expertise in Sachen IT-Sicherheit im Innenministerium offensichtlich nicht berücksichtigt wird.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gerade im IT-Bereich kann es sehr gut sein, dass eine zentrale Komponente der Infrastruktur von einer sehr kleinen Firma betreut wird. Oder auch von einem einzelnen Typen in Nebraska, aber ich glaube, das Problem kriegen wir hier nicht gelöst. Bleiben wir bei den Unternehmen. Es gibt im Gesetz drei Kategorien von Einrichtungen. Wichtige Einrichtung, besonders wichtige Einrichtung und betreiberkritische Anlagen. Für die gelten jeweils unterschiedlich scharfe Vorgaben. Es gibt zwei Anhänge, in denen aufgelistet ist, welche Branche in welche Kategorie fällt. Will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich hatte mir das in der Folge 39 zur Fassung der vorherigen Bundesregierung genauer angesehen. Daran hat sich eigentlich auch nichts geändert. Wer also mehr Details möchte, kann da nochmal reinhören. Die To-Do-Liste für die betroffenen Unternehmen ist ganz ähnlich wie beim Kritis-Dach-Gesetz. Es gibt eine Meldepflicht und einen vorgeschriebenen Meldeweg für Vorfälle. Es gibt Berichtspflichten und es gibt einen größeren Katalog unter der Überschrift Risikomanagement, der sich damit beschäftigt, welche Maßnahmen die Unternehmen ergreifen müssen. Auch hier haben wir dann eine regelmäßige Risikoanalyse. Es müssen bestimmte Pläne und Konzepte erstellt werden, Backup-Plan, Wiederherstellungskonzepte, Verschlüsselungskonzepte, längere Liste. Das muss alles regelmäßig überprüft und auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden. Dieser ganze Maßnahmenkatalog steht in Paragraphen 30. Den brauchen wir gleich nochmal, merkt euch den bitte. Paragraph 30, Risikomanagement. Marc Henrichmann von der Union war in der Debatte doch recht begeistert und auch sehr zufrieden mit dem, was die Regierungsparteien gerade auch in der Ausschussberatung noch erreicht haben. Wir hören mal rein.
Heute ist ein guter Tag für die Cybersicherheit in Deutschland, weil wir einen großen Schritt nach vorne machen. Und einen ganz harten Punkt zum Schluss. Der Ursprungsgedanke war ja mal nicht des Innenministeriums, aber manch einer meinte, die Bundesverwaltung müsste doch ausgenommen werden. Für mich ein zentraler Punkt, und wir haben es geschafft und wir haben die Bundesverwaltung inkludiert. Was für ein Signal wäre das gewesen, der Wirtschaft zu sagen, ihr müsst nachschärfen, aber der eigenen Bundesverwaltung zu sagen, ihr nicht, weil es kompliziert und teuer ist, das kann man nicht tun, es wäre ein falsches Vorbild und diesen falschen Weg haben wir nicht beschritten, meine Damen.
Das klingt ja so, als würde für die Bundesverwaltung jetzt die gleichen Regeln gelten für die Wirtschaft. Das stimmt nicht so ganz. Für die Bundesverwaltung gibt es in einigen Bereichen angepasste Vorgaben, was wahrscheinlich auch Sinn macht. Sie sind aber auch von manchen Vorschriften ausgenommen, zum Beispiel von den Bußgeldvorschriften. Was Herr Henrichmann hier meint, wenn er sagt, sie hätten jetzt auch die Bundesverwaltung inkludiert, ist, dass im Zuge der Ausschussberatung ein wichtiger Satz gestrichen wurde, der noch vorgesehen hat, den größten Teil der Bundesverwaltung auch von dem Paragraphen 30 auszunehmen. Ihr erinnert euch, Risikomanagement. Das sollte laut dem ersten Entwurf nur für das Bundeskanzleramt und die Bundesministerien gelten. Alle nachgeordneten Behörden hätten das nicht machen müssen. Das wurde jetzt aber noch geändert. Der Paragraph 30 gilt auch für die Bundesverwaltung. Die ganze Bundesverwaltung? Nein. Das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium, der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind weiterhin von den Vorgaben zum Risikomanagement ausgenommen. Aber wofür braucht man die schon? Was haben die je für uns getan? Für die greift aber immerhin der Paragraph 44. Und hier machen wir mal einen Schritt zurück und hören mal, was Herr Henrichmann im Oktober 24 zum Entwurf der Ampelregierung gesagt hat.
Und ich will mal vorab sagen, ja, Bundeskanzleramt und Ministerien verpflichten sich, ein erhöhtes Schutzniveau anzugehen. Aber ehrlicherweise in Ihrem 44 BSI-Gesetz, den Sie da jetzt haben, da schreiben Sie oder nehmen Sie Bezug auf das Kompendium, das Grundschutzkompendium des BSI, ein Leitfaden des BSI, der jetzt Gesetzeskraft bekommen soll, der am 01.01.26 modernisiert und fortgeschrieben werden soll. Darauf nehmen Sie Bezug. Sie erheben einen Leitfaden zu Gesetzesstatus. Das ist irgendwie relativ schräg und man fragt sich, wie das Ganze beim BMJ durch die Rechtsförmlichkeitsprüfung gelangt ist.
Erratet, was jetzt verabschiedet wurde. Richtig. Das Grundschutzkompendium des BSI hat jetzt Gesetzeskraft. Herr Henrichmann hat uns leider nicht verraten, wer oder was ihn davon überzeugt hat, dass das wohl doch nicht so schlimm ist. So, jetzt haben wir ganz viel über die Bundesverwaltung geredet und vielleicht fragt ihr euch jetzt, okay, das ist ja ganz nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg oder in einem anderen Bundesland oder in den Kommunen? Gerade in den Kommunen gab es ja schon so einige Angriffe, die teilweise monatelang ganze Gemeinden lahmgelegt haben. Was ist eigentlich mit denen? Wir hören noch mal Jan Köstering von der Linksfraktion.
Und als Kommunalpolitiker stelle ich mir dann auch die Frage, warum Sie, und zwar ohne Not, denn es wäre rechtlich absolut möglich gewesen, ausgerechnet die Kommunen nicht in NIS 2 mit einbeziehen. Wir haben doch mittlerweile genug Beispiele, welche Auswirkungen Menschen durchzumachen haben, wenn bei einem Cyberangriff die kommunalen Server verschlüsselt werden und ausgerechnet die Dienstleistungen des täglichen Bedarfs nicht mehr möglich sind. Ende 2023 traf es in Nordrhein-Westfalen die Südwestfalen-IT und betroffen waren über 100 Kommunen mit 1,6 Millionen Menschen. Wenn die alltäglichen Leistungen in den Kommunen nicht erbracht werden können, dann gefährdet das Vertrauen in den Staat.
Länder und Kommunen sind im NIS-2-Gesetz nicht berücksichtigt. Es betrifft nur privatwirtschaftliche Unternehmen und die Bundesverwaltung. Die Länder könnten jetzt natürlich auch eigene Gesetze erlassen und die Vorgaben auch für die Kommunalverwaltung kopieren. Dann wären sie allerdings auch in der Verantwortung, den Kommunen bei der Umsetzung zu helfen, denn das schaffen sie definitiv nicht alleine. Ein weiteres Problem bleibt noch, über das wir letzte Woche schon gesprochen haben. Es gibt ja noch einigen Abstimmungsbedarf zwischen dem NIS-2-Gesetz und dem KRITIS-Dachgesetz, weil die teilweise dieselben Unternehmen betreffen, aber nicht eins zu eins die gleichen Prozesse enthalten. Das hat den Bundestag jetzt nicht davon abgehalten, die NIS-2 schon mal zu verabschieden. Kann man so machen? Aber dann heißt es halt, dass man jetzt nur noch das KRITIS-Dachgesetz an das NIS-2 anpassen kann und nicht umgekehrt. Ist eine Entscheidung, die man treffen kann? Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Verabschiedet wurde das Ganze mit den Stimmen von Union, SPD und AfD, mit Gegenstimmen der Grünen bei Enthaltung der Linken.
Dann eröffne ich die Abstimmung und dafür sind 20 Minuten vorgesehen in unserer Geschäftsordnung, sodass wir jetzt abstimmen können und ich dann die Abstimmung schließen werde um 0.23 Uhr.
Ich möchte euch gerne noch von einem ganz anderen Thema erzählen. Vielleicht wird das auch eine neue Rubrik hier in der Parlamentsrevue. Ich nenne es Geschäftsordnung im Praxistest. Vor einigen Wochen wurde ja die Geschäftsordnung grundlegend reformiert und komplett neu geschrieben. Und es sind viele Regelungen dazugekommen, die bestimmte Trollversuche einer gewissen Partei zukünftig unterbinden soll. Ich hole mal ein bisschen aus. Ein so großes Parlament wie der Bundestag ist ja ein sehr stark arbeitsteiliges Parlament. Das heißt, nicht alle Abgeordneten sind für alle Themen zuständig. Wäre bei der Fülle und der Komplexität auch überhaupt nicht machbar. Das heißt, man teilt das innerhalb einer Fraktion auf. Du machst Energiepolitik, du machst Sozialpolitik, du machst Wirtschaftspolitik und so weiter. Dadurch ist es dann auch möglich, dass man sehr viele Dinge parallel machen kann. Im Plenum ist dann zum Beispiel eine Debatte zu Steuerpolitik, gleichzeitig tagt noch der Gesundheitsausschuss und der Finanzausschuss. In der Plenarsitzung sitzen dann auch hauptsächlich die FachpolitikerInnen. Alle anderen sind in Ausschusssitzungen, geben vielleicht ein Presseinterview, sitzen im Büro, bereiten sich auf den nächsten Tagesordnungspunkt vor, was auch immer. Es ist also völlig normal, dass auch zu einer Abstimmung nicht alle Abgeordneten im Plenum sind. Und es ist auch völlig normal, dass außerhalb der Kernzeiten weniger Abgeordnete anwesend sind, als man eigentlich für die Abstimmung bräuchte. Ist wirklich nicht ungewöhnlich und ist einfach dem großen Themenpensum innerhalb einer Sitzungswoche geschuldet. Die AfD weiß natürlich, dass das so ist. Trotzdem bedienen sie immer gerne diese Erzählung. Und so ein klassischer Trollversuch in dem Zusammenhang ist es dann gerade so kurz vor Feierabend, spät am Abend, die Beschlussfähigkeit anzuzweifeln. Und so passierte es dann auch am Donnerstag um 23.45 Uhr vor der Abstimmung zum Tierarzneimittelgesetz.
Und bevor ich zur Abstimmung komme, gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. Ich bitte um eine Sekunde. Ich muss hier ganz kurz konsultieren. Dann gebe ich Ihnen sofort das Wort. Bitte schön, Herr Brandner, Sie haben das Wort.
Ich bezweifle für die AfD-Fraktion nach § 45 der Geschäftsordnung die Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestags.
Wenn die Beschlussfähigkeit hier bezweifelt wird, dann sieht unsere Geschäftsordnung einen Hammelsprung vor. Und das werden wir jetzt miteinander begehen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals schon mal erklärt habe, aber selbst wenn, wird es auf jeden Fall Zeit, das mal wieder zu tun. Der Hammelsprung ist eine kreative Abstimmungsmethode, mit der man auch gleichzeitig die Anwesenheit durchzählen kann. Funktioniert so, dass erst einmal alle den Saal verlassen müssen, dann werden alle Türen zugemacht, bis auf die drei Haupttüren. Die kann man auch immer gut auf der Aufzeichnung sehen, so am Ende des Mittelgangs, genau gegenüber von der Präsidiumsbank, sind halt so drei Türen nebeneinander. Über der einen Tür steht Ja, über einer Tür steht Nein und über der dritten steht Enthaltung. Die SchriftführerInnen nehmen dann ihre Plätze neben den Türen ein, dann kommen die Abgeordneten nacheinander wieder rein und stimmen halt dadurch ab, dass sie entweder durch die Ja, die Nein oder die Enthaltungstür gehen. Und gleichzeitig wird so gezählt, wie viel wieder reingekommen sind. Ihr merkt schon, es ist nicht so wichtig, wie viele rausgegangen sind. Das schon mal als Hinweis. Also hatten wir auch am Donnerstag mal wieder den Versuch, die Abstimmung platzen zu lassen. Ist wirklich schon absoluter Klassiker. Ich verlinke euch mal einen Artikel aus dem Jahr 2018. Es gab auch schon diverse Versuche der restlichen Fraktionen und des Präsidiums, sich dagegen zu wehren. Es ging schon mal vors Bundesverfassungsgericht, lange Geschichte. Bisher hat es für die AfD aber auch immer ganz gut funktioniert und meistens zum Erfolg geführt. Bis jetzt. Wieso bezeichne ich das als Trollversuch? Es dient halt nicht dazu, irgendwas besser zu machen oder irgendwas Schlimmes zu verhindern. Das Einzige, was passiert ist, dass alle völlig genervt sind und die Abstimmung dann am nächsten Tag stattfindet. Das war's. Es dient also nicht irgendwie einem höheren Ziel, sondern soll einfach nur Chaos stiften, so eine Art parlamentarischer Vandalismus. Man kann natürlich kritisieren, dass das so gehandhabt wird und im Grunde ja die Beschlussfähigkeitsregelung unterlaufen wird. Dann muss man aber auch kritisieren, dass so ein Sitzungstag 17 Stunden dauert und 5 Sitzungen parallel stattfinden. Also eins von beiden funktioniert halt nicht. Man könnte die Frage stellen, wenn das jetzt regelmäßig ein Problem ist, warum ändert man nicht die Regeln zur Beschlussfähigkeit? Man hätte ja sagen können, beschlussfähig ist der Bundestag, wenn ein Viertel der Abgeordneten anwesend ist, nicht die Hälfte. Das wäre ein konstruktiver Vorschlag gewesen, den hat aber auch keiner gemacht. Um jetzt solche Trollversuche zu verhindern, gab es auch für diesen Fall eine Änderung in der Geschäftsordnung. Die anderen Fraktionen haben jetzt so eine UNO-Reverse-Card in die Hand bekommen oder eher eine UNO-Plus-4-Karte. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ja.
Stopp, Herr Brandner, bitte bleiben Sie noch. Es gibt nämlich noch einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön.
Namentliche Abstimmung beantragen.
Dann nach der neu uns selbst gegebenen Geschäftsordnung geht eine namentliche Abstimmung dem vor. Also würden wir jetzt eine namentliche Abstimmung machen in dieser Angelegenheit. Herr Brandt, möchten Sie nach vorne kommen und das nochmal hier erörtern? Sie sind damit ein. Ist das für alle? Okay.
Vielleicht nochmal die Frage. Sollen wir die zweite Beratung durchführen?
Ich bitte um eine kurze Unterbrechung und bitte die Geschäftsführenden der fünf Fraktionen kurz zu mir, damit wir eine kurze Sache miteinander erörtern. Und dann würde ich Ihnen jetzt das weitere Vorgehen erläutern. Jetzt geht auch mein Mikrofon wieder. Danke nochmal für die technische Assistenz. Wir haben jetzt hier miteinander im Rahmen unserer Geschäftsordnung gesprochen. Und was jetzt passieren wird, ist, wir werden zur zweiten Lesung jetzt eine namentliche Abstimmung vollziehen auf Antrag der Unionsfraktion. Das ist etwas, was speziell auch um diese Uhrzeit ein klein wenig Vorlauf braucht, damit die nicht nur die Schriftführenden, sondern auch diejenigen, die die Urnen bereitstellen müssen, das auch bewerkstelligen können, werden wir jetzt für 8 Minuten, also bis 23.55 Uhr, die Sitzung unterbrechen, bis die Vorbereitungen vollzogen sind.
Die Union hat also den Hammelsprung der AfD mit einer namentlichen Abstimmung gekontert. Und jetzt kann man sich im ersten Moment fragen, ja, aber läuft das nicht aufs selbe hinaus? Grundsätzlich schon, aber es gibt ein paar wichtige Unterschiede zwischen diesen beiden Abstimmungsmethoden. Zum einen, der Hammelsprung geht sofort los. Also die Beschlussfähigkeit wird angezweifelt und dann heißt es eigentlich direkt im Anschluss, alle raus, Hammelsprung. Eine namentliche Abstimmung, wir haben es eben gehört, braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Es müssen erstmal die Urnen bereitgestellt werden, Stimmkarten müssen ausgeteilt werden, es dauert einfach einen Moment. Das ganze Prozedere der namentlichen Abstimmung dauert insgesamt deutlich länger. Klar kann man auch bei einem Hammelsprung ein bisschen rumtrödeln und das in die Länge ziehen, aber halt auch nur begrenzt. In diesem Fall hat der ganze Prozess der namentlichen Abstimmung sowas um die 50 Minuten gedauert. Bei einem Hammelsprung wären wir vielleicht so bei 30 gelandet. Warum ist die Zeit so wichtig? Natürlich ist das Erste, was passiert, wenn die Beschlussfähigkeit angezweifelt wird, dass alle zum Handy greifen und ihre FraktionskollegInnen anrufen. Und dann kommt noch ein weiterer Vorteil ins Spiel, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei einer namentlichen Abstimmung in allen Gebäuden eine Glocke läutet, sodass alle mitbekommen, dass eine namentliche Abstimmung stattfindet. Ob das beim Hammelsprung auch so ist, weiß ich nicht genau. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das die Beweggründe waren, um diese Regelung einzuführen. Aber das ist halt der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren. Und es hat auch funktioniert. 388 Abgeordnete haben ihre Stimme abgegeben. 315 wären erforderlich gewesen. Zum Ende der Abstimmung war also die Beschlussfähigkeit gegeben. Also unabhängig davon, aus welchen Beweggründen diese Regelung eingeführt wurde, sie hat in diesem Fall dazu geführt, dass die Sitzung fortgesetzt werden konnte. Und damit haben wir einen fließenden Übergang zu den weiteren Gesetzen, über die in dieser Woche abgestimmt wurde. Ihr seht es an den Kapitelmarken, es sind sehr viele. Und wir steigen ein mit dem Tierarzneimittelgesetz, um das es bei dieser Abstimmung eben eigentlich ging. Genauer gesagt ging es um eine Änderung des Tierarzneimittel- und des Apothekengesetzes. Kern des Ganzen ist eine Neuregelung beim Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin. Das geht auch mal wieder zurück auf die Änderung einer EU-Verordnung. Allerdings soll hier jetzt die Umsetzung aus 2022 nochmal angepasst werden. Die Gesetzesänderung von 22 enthielt eine Berichtspflicht über den Einsatz von Antibiotika für Hunde und Katzen. Da hätte nächstes Jahr das erste Erfassungsjahr werden sollen. Das war früher, als es die zugrunde liegende EU-Verordnung vorsieht. Das wird jetzt aber verschoben auf 2029, so wie es auch in der Verordnung steht. Zugestimmt haben hier Union und SPD, Grüne und AfD stimmten dagegen. Die Linksfraktion hat sich enthalten. Und vielleicht interessiert euch ja jetzt auch noch, wie groß der Anteil der anwesenden Abgeordneten war. Von der Union waren 73% anwesend, von der SPD 72%, von der AfD 52%, Grüne 48% und Linke 44%. Wir machen weiter mit einem Gesetz, über das wir hier schon mal gesprochen haben, nämlich in Folge 55. Es geht um das neue psychoaktive Stoffegesetz. Darin sollen jetzt drei neue Stoffe aufgenommen werden, nämlich Lachgas, GBL und BDO. Und da verlinke ich euch den Kommentar von Richie zu der besagten Folge 55. Daraus habe ich nämlich gelernt, dass es sich bei GBL im Prinzip auch um einen anderen Stoff namens GHB handelt, was auch bekannt ist als Liquid Ecstasy. Da habe ich dann nochmal ein bisschen genauer reingeguckt. GBL, also der Stoff, um den es jetzt hier im Gesetz geht, wird tatsächlich im Körper zu GHB, also Liquid Ecstasy, umgewandelt. GHB fällt auch schon unter das Betäubungsmittelgesetz im Gegensatz zu dem Vorprodukt GBL, das jetzt in das neue psychoaktive Stoffegesetz kommt. Das so der Vollständigkeit halber. Also auch wenn die beiden Stoffe im Effekt auch selber hinauslaufen, werden sie gesetzlich getrennt behandelt. Ritchie bezweifelt in seinem Kommentar auch, ob das wirklich vor allem als K.O.-Tropfen und zur Begehung von Straftaten eingesetzt wird oder vielleicht doch eher zu Rauschzwecken. Ist natürlich super schwierig zu sagen. Es gibt auch kaum belastbare Zahlen, weil Menschen, die Rauschmittel erwerben, tendenziell eher ungern an Befragungen teilnehmen. Insofern keine Ahnung, wie das tatsächlich genutzt wird. Das Gesetz wurde jetzt verabschiedet mit der Zustimmung von CDU, CSU, SPD und den Grünen bei Enthaltung der AfD und der Linksfraktion. Dann haben wir noch drei Gesetze aus dem Bereich Energie, die fasse ich mal zusammen, denn über die habe ich auch schon mal gesprochen. Verabschiedet wurde die Umsetzung der Strombinnenmarktrichtlinie, die kam hier schon mal vor in der Folge 53. Nummer zwei ist die Stromsteuerentlastung für das produzierende Gewerbe, war hier schon mehrfach dabei, zuletzt in der Preview im August. Im dritten Gesetz geht es um die Übernahme der Stromnetzentgelte, die hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, allerdings bevor der Gesetzentwurf veröffentlicht wurde. Und da bin ich ein bisschen der Rhetorik der Bundesregierung aufgesessen. Ich hatte es so verstanden, dass die Stromnetzentgelte dauerhaft übernommen werden sollen, ist aber gar nicht so, gilt nur für 2026. Die sollen ja auch aus dem KTF bezahlt werden, ähnlich wie die Gasspeicherumlage. Wenn das aber beides dann in 2027 durch ist, dann können wir aus dem KTF vielleicht auch wieder ein bisschen Klimaschutz bezahlen. Mit dem Gesetz zur Überleitung öffentlicher Aufgaben und bei Umwandlungsmaßnahmen der Deutschen Post AG wird jetzt eine Möglichkeit geschaffen, auch andere Unternehmen als die Deutsche Post mit bestimmten Aufgaben zu beauftragen, wenn es bei besagter Deutschen Post Umwandlungsmaßnahmen gegeben hat. Also wenn die Deutsche Post zum Beispiel einen Bereich ausgründet in eine neue Gesellschaft, dann soll mit dieser Gesetzesänderung auch diese neue Gesellschaft beauftragt werden können. Die Deutsche Post übernimmt ja so diverse staatliche Aufgaben, Versand von Wahlbenachrichtigungen, Zustellung von amtlichen Gerichtsdokumenten, Steuerbescheiden, Rentenbescheide, alles Mögliche. Ich glaube, das ist auch so ein Rabbit Hole, in das man mal abtauchen könnte. Aber nicht heute. Bei der Abstimmung haben Union und SPD dafür gestimmt, die AfD dagegen, Grüne und Linke haben sich enthalten. Das folgende Gesetz hätte es fast in die Liste der Hauptthemen geschafft, auch wenn wir es hier wieder nur mit einer Kleinigkeit zu tun haben. Es geht darum, den Anstieg der Trassenpreise für die Deutsche Bahn abzumildern. Diese Trassenpreise, also das, was Bahnunternehmen an die Infrastrukturgesellschaft der Bahn, die DB InfraGo, bezahlen müssen, die hätten sonst im Dezember massiv angehoben werden müssen. Die Rede war da irgendwo von 25% oder so. Damit das nicht passiert, wird der gesetzlich festgelegte Eigenkapitalzinssatz für die InfraGo abgesenkt auf die Renditeerwartung des Bundes. Die Renditeerwartung des Bundes ist nämlich gesetzlich festgelegt auf 2,2%. Das muss also die InfraGo als Zinsen an den Bundeshaushalt zahlen für das Eigenkapital, das der Bund als Eigentümer eingelegt hat. Die InfraGo muss also weniger Zinsen zahlen, hat dadurch geringere Kosten, muss also die Trassenpreise nicht so stark anheben. Dadurch müssen dann die restlichen Bahnunternehmen, also Fernverkehr, Regio und so weiter, nicht so hohe Trassenpreise zahlen, machen hoffentlich etwas weniger Verlust, sodass der Bund da weniger Geld reinstecken muss. Weil das ja privatwirtschaftlich alles so viel effizienter ist. Ich finde, dieses Gesetz gibt so den Blick frei auf die Spitze eines Eisbergs. Der Anstieg der Trassenpreise ist jetzt aber erstmal abgewendet. Das ist die gute Nachricht. Hier gab es Zustimmung von Union, SPD und Grünen. Linke und AfD haben sich enthalten. Ein wiederkehrendes Gesetz, über das wir jedes Jahr sprechen, ist der ERP-Wirtschaftsplan. Da geht es um das ERP-Sondervermögen. Das ist der Topf, aus dem sich die KfW-Förderprogramme und Darlehen speisen. Und, das finde ich immer noch crazy, das geht ursprünglich auf den Marshallplan von 1948 zurück. Also wenn ihr für irgendwas ein KfW-Darlehen bekommt, dann bekommt ihr quasi Geld aus dem Marshallplan. Mehr oder weniger. Der Wirtschaftsplan selber ist im Grunde nicht so spannend. Das ist eigentlich so eine jährliche Formalität. Ich schaue da aber trotzdem jedes Jahr sehr genau hin, denn historisch gesehen haben wir hier schon die wildesten Trojaner gefunden. Es ist aber besser geworden und auch in diesem Jahr wurde das Gesetz unverändert verabschiedet. Zugestimmt haben die Regierungsfraktion und die Grünen. Die AfD stimmte dagegen, die Linke hat sich enthalten. Jetzt fasse ich nochmal drei Gesetze zusammen, die wir unter der Überschrift Digitalisierung der Justiz zusammenfassen können. Wir haben einmal die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz, die Einführung der elektronischen Präsenzbeurkundung und die Entwicklung und Erprobung von Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit. Alle auch schon mit eher sprechenden Titeln, man kann sich vielleicht schon was drunter vorstellen. Es geht darum, notarielle Beurkundungen, zum Beispiel für Kaufverträge, zukünftig auch elektronisch und digital durchführen zu können. Außerdem soll bei Zivilverfahren zumindest in Testphasen Online-Verfahren ermöglicht werden, sodass dann dabei Zivilstreitigkeiten mit geringen Streitwerten, so der klassische Nachbarschaftsstreit, das irgendwann größtenteils online stattfinden kann. Wobei ich ja skeptisch bin, ob das wirklich zu einer Entlastung der Justiz führt, aber lassen wir das. Aber genau deswegen soll das erstmal nur getestet werden. Ab dem 1. Januar soll in der Justiz außerdem die Führung der elektronischen Akte zur Pflicht werden. Alle drei Gesetze gehen auf Entwürfe der Ampelregierung zurück und sind jetzt auch nahezu unverändert verabschiedet worden. Eine größere Änderung, die noch ergänzt wurde, ist, dass jetzt GebärdendolmetscherInnen auch in die Regelung für GerichtsdolmetscherInnen aufgenommen wurden. Das Abstimmungsverhalten bei den drei Gesetzen war gemischt. Die Regierungsfraktionen waren immer dafür, die AfD war immer dagegen. Grüne und Linke mal so, aber ich sehe in meinen Notizen gerade, dass ich mir die Details vergessen habe aufzuschreiben. Sorry, ich lasse das jetzt so. Wir bleiben nochmal in der Justiz und schauen in das Gesetz zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts. Hier sind wir im Themenbereich Bürokratieabbau und dieses Gesetz ist hauptsächlich dafür da, den sogenannten Zuständigkeitsstreitwert zu erhöhen. Es gibt ja so eine Hierarchie von Gerichten. Für Zivilsachen ist die erste Stufe das Amtsgericht, darüber das Landgericht, Oberlandesgerichte und ganz oben der Bundesgerichtshof. Und da gibt es Kriterien, für welches Gericht, wann welches Gericht zuständig ist, unter anderem der Streitwert, um den es geht. Der wird jetzt erhöht auf 10.000 Euro, um die Arbeitslast von den Landgerichten wieder etwas mehr zu den Amtsgerichten zu verschieben. Der Ausschuss hat hier noch ergänzt und auch die Rechtsmittelstreitwerte in diversen Gesetzen inflationsbedingt erhöht. Das ist die Grenze, ab wann bestimmte Rechtsmittel genutzt werden können, also ab wann zum Beispiel eine Berufung eingelegt werden kann. Das lassen wir mal als ausreichend themenverwandt durchgehen und werten das nicht als Trojaner. Fast alle Fraktionen haben diesem Entwurf zugestimmt, nur die Linke stimmte dagegen. Kommen wir zum Themenblock Umsetzung von EU-Richtlinien. Und der beginnt mit dem Schuldnerberatungsdienstegesetz. Das ist der erste Teil der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie und kümmert sich, wie ihr richtig vermutet habt, um Schuldnerberatungsdienste. Die Bundesländer werden hier verpflichtet, den Zugang und die Verfügbarkeit von Schuldnerberatungen sicherzustellen. Und es gibt auch strengere Regeln dafür, wer diese Schuldnerberatung überhaupt anbieten darf. Die restliche Verbraucherkreditrichtlinie ist noch in der Ausschussberatung. Die müsste eigentlich auch bis zum 20. November umgesetzt werden. Das ist nächste Woche Donnerstag. Das wird wohl nichts mehr. Verabschiedet wurde dieser Teil der Umsetzung mit den Stimmen der Regierungsfraktionen. Die übrigen Fraktionen stimmten dagegen. So, ich glaube, wir haben ungefähr die Hälfte jetzt. Nächster Kandidat ist das Geoschutzreformgesetz. Es gibt ja auf EU-Ebene eine ganze Reihe von Regelungen zum Schutz geografischer Angaben und zum Schutz von traditionellen Spezialitäten. Dass zum Beispiel die Spreewaldgurke auf jeden Fall aus dem Spreewald kommen muss oder die Thüringer Rostbratwurst natürlich aus Thüringen. Diese ganzen Regelungen wurden auf EU-Ebene grundlegend reformiert. Deswegen ist auch hier ein ganz neues Gesetz erforderlich. Und ich verlinke euch mal eine Infoseite des Bundesministeriums, wo auf so einer Karte alle möglichen regionalen Spezialitäten aufgelistet sind. Und das muss ich unbedingt nochmal in die Landtagsrevue mitnehmen. Das Gesetz wurde verabschiedet mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und Grünen. Die übrigen Fraktionen stimmten dagegen. Wir kommen zur Neufassung des Bauproduktengesetzes, von dem ich immer noch nicht verstehe, warum das nicht Bauproduktegesetz heißt. Aber was soll's. Dieses Gesetz jedenfalls ist das Umsetzungsgesetz für die EU-Verordnung zur Harmonisierung der Vermarktung von Bauprodukten, also allen Produkten, die irgendwie beim Bau gebraucht werden. In der zugrunde liegenden Verordnung haben sich ein paar Sachen geändert, weswegen das Bauproduktengesetz jetzt auch neu gefasst wird. Die Regierungsfraktion und die Grünen haben hier zugestimmt, die AfD dagegen, die Linksfraktion hat sich enthalten. Ähnlich wie eben im Tierarzneimittelgesetz wird auch im Mindeststeuergesetz etwas nachgebessert, was in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde. Über die Einführung der globalen Mindeststeuer habe ich hier in Folge 27 vor ungefähr 2 Jahren gesprochen. Mittlerweile gab es Änderungen an den zugrunde liegenden Leitlinien der OECD, die jetzt übernommen werden. Das war technisch gesehen keine Umsetzung von EU-Richtlinien, aber egal. Das nächste ist aber wieder eins und es ist auch das letzte in diesem Themenblock. Vorher habe ich aber noch kurz was anderes. Ich weiß auch nicht, warum der Finanzausschuss seine Trojaner so breit streut. Einer an das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, einer hier. Warum sind die nicht beide hier? Es wäre noch Platz gewesen, ist nämlich nur ein ganz kleiner Trojaner. Wir haben ja eine Änderung der Abgabenordnung bezüglich der elektronischen Zustellung von Steuerbescheiden und ähnlichen Verwaltungsakten. Da gibt es eine Regelung, ab wann, unter welchen Bedingungen die zugestellt werden dürfen, an wen die zugestellt werden dürfen. Da wurde ein bisschen was nachjustiert. Da hätte das mit den Aufbewahrungsfristen jetzt wirklich noch mit reingepasst. Egal. Kommen wir zum letzten Gesetz in diesem Themenblock. Es geht um eine Änderung mautrechtlicher Vorschriften, also um die Lkw-Maut. Der größte Teil ist die Schaffung einer Rechtsgrundlage, damit zukünftig auch Apps auf dem Smartphone für die Erfassung der Maut genutzt werden können. Andere Änderungen befassen sich mit der Höhe der Maut. Beispielsweise werden jetzt auch Fahrzeuge mit sehr niedrigen CO2-Emissionen von der Maut befreit, wenn sie zum Beispiel weniger als 3 Gramm CO2 pro 1000 Kilometer emittieren. Dem Gesetz haben fast alle Fraktionen zugestimmt, nur die AfD stimmte dagegen. Im Bereich Internationales haben wir heute ein Gesetz mit einem so großartigen Titel, den muss ich euch komplett vorlesen. Es heißt Gesetz zu den Änderungen der Anlagen 1 und 3 der Vereinbarung vom 25. November 1986 über die Bereitstellung und den Betrieb von Flugsicherheitseinrichtungen und Diensten durch Eurocontrol in der Bezirkszollzentrale Maastricht. Ein Titel aus der Kategorie maximal präzise, aber vollkommen nutzlos. Es geht um die europäische Flugsicherung. Die wird von der Firma Eurocontrol ausgeführt und diese Maastricht-Vereinbarung ist der Vertrag zwischen Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und der besagten Firma Eurocontrol, die durch diesen Vertrag mit der Flugsicherung beauftragt wird. In dieser Vereinbarung gab es vor ein paar Jahren eine Vereinfachung, nach der jetzt bestimmte technische Änderungen einfach auf dem kurzen Dienstweg per Briefwechsel gelöst werden können und nicht jedes Mal der ganze Vertrag angepasst werden muss. Diese Vereinfachung wird jetzt übernommen. Ich sag ja, es war eine Hausmeisterwoche. Auch diesem Entwurf haben alle Fraktionen außer der AfD zugestimmt. Außerdem wurden noch drei internationale Abkommen ratifiziert. Eins davon ist eine Modernisierung des Assoziierungsabkommens mit Chile. Die beiden anderen sind Freihandelsabkommen mit Singapur und Vietnam. Alle drei wurden ratifiziert. Regierungsfraktionen und AfD haben allen zugestimmt. Die Linksfraktion hat alle abgelehnt. Die Grünen haben nur den Vertrag mit Vietnam abgelehnt und sich bei den anderen beiden enthalten. Zum Abschluss haben wir noch zwei Bundeswehreinsätze verlängert. Nummer eins ist der Einsatz EUNAVFOR MED IRINI. Das ist eine Operation der EU zur Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen. Zum Auftrag gehört aber auch, Schleuser- und Menschenhandelaktivitäten im Mittelmeer zu beobachten und die libysche Küstenwache beim Aufbau von Kapazitäten zur Strafverfolgung zu unterstützen. Der Einsatz läuft seit März 2020. Es können maximal 300 Einsatzkräfte entsandt werden. Bei den Aufgaben ist in dieser Fassung noch eine neue dazugekommen. Zukünftig sollen die SoldatInnen vor Ort auch andere illegale Aktivitäten, außer Waffenschmuggel und Menschenhandel, beobachten und dazu Informationen sammeln. Explizit genannt wird hier die illegale Ausfuhr von Erdöl. Der übrige Auftrag hat sich nicht verändert. Die Kosten steigen moderat auf 21,7 Millionen Euro. Der zweite Einsatz ist die Beteiligung an der Operation Sea Guardian, eine NATO-Operation im Mittelmeer seit 2016. Aufgabe hier ist die Seeraumüberwachung und die Bekämpfung von Terrorismus im Mittelmeer. Dazu gehört aber auch die Überwachung von Fluchtrouten. Einsatzgebiet und Auftrag bleiben unverändert. Es können weiterhin bis zu 550 SoldatInnen eingesetzt werden. Die Zahl fluktuiert aber wohl, weswegen es für die nächsten 12 Monate relativ günstig ist, mit nur 800.000 Euro. Zu beiden Einsätzen gab es eine namentliche Abstimmung. Union, SPD und Grüne haben nahezu geschlossen dafür gestimmt, bei 2 Enthaltungen bei der SPD und einer Enthaltung einer Gegenstimme bei den Grünen. Linke und AfD stimmten dagegen. Und das war alles, was beschlossen und verabschiedet wurde. Abgelehnt wurden noch 2 Gesetzentwürfe von der Partei, die absolut definitiv gar nicht in der Rede des Bundespräsidenten am 9. November genannt wurde, die sich aber trotzdem total auf den Schlitz getreten gefühlt haben. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann die Rede übrigens sehr empfehlen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Dauert so eine halbe Stunde, lohnt sich. Was war sonst noch? An Überweisungen habe ich heute nicht so viel zu berichten, da lohnt sich die Musik kaum. Der Schwerpunkt lag in dieser Woche ganz klar auf Abstimmungen. In die Ausschüsse überwiesen wurde noch eine Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, außerdem noch 2 Gesetzentwürfe zum Thema Straffreiheit für Fahren ohne Fahrstein, einer von der Linksfraktion, einer von den Grünen. Ebenfalls von den Grünen kam noch ein Entwurf zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes. So, ihr Lieben, ich bin verwirrt. Wir hatten keine Immunitätsaufhebung diese Woche. Das hatten wir lange nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die Sendung beenden soll jetzt. Ja, machen wir Ausblick, ne? Machen wir Ausblick. Die nächste Sitzungswoche startet am 25. November. Das ist ein Dienstag und das heißt, das wird eine Haushaltswoche. Der Haushalt steht auch schon. Das wurde am Freitag im Plenum schon verkündet. Der Haushaltsausschuss hat am Donnerstag bis 5 Uhr morgens, also dann eigentlich bis freitags morgens 5 Uhr getagt, den Haushalt fürs nächste Jahr finalisiert. In der letzten Novemberwoche soll der jetzt debattiert und beschlossen werden. Andere Themen stehen momentan noch nicht auf der Tagesordnung. Wenn es dabei bleibt und außer dem Haushalt nichts Aufsehenerregendes passiert, dann wird es dazu keine eigene Folge geben, denn direkt danach in der ersten Dezemberwoche ist schon die nächste Sitzungswoche und dann nehme ich das Haushaltsthema da einfach mit rein. Wir hören uns also, vorbehaltlich etwaiger Zwischenfälle, in 3 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt das allen, die ihr kennt. Lasst mir vielleicht eine nette Bewertung da oder, wenn es euch möglich ist, diesen Podcast auch finanziell zu unterstützen, dann schaut doch mal unter parlamentsrevue.de/support oder in die Shownotes. Da findet ihr alle Unterstützungsmöglichkeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das jetzt schon tun. Dank euch allen fürs Zuhören. Bis bald und seto.
Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung angelangt. Ich danke allen, die uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und allen, die uns geholfen haben, die Mitarbeitenden, die hier geholfen haben, dass wir das hier miteinander vollziehen können. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Dienstag, den 25. November 2025, 10 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.
Immer häufiger höre ich besorgte Gespräche, wie wird das für uns weitergehen? Wie wird das weitergehen, wenn extreme Parteien stärker werden, wenn Menschen mit Einwanderungsgeschichte, wenn Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher sind? Ist das möglich, dass gerade wir nicht aus der Geschichte gelernt haben? Wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich nichts, aber überhaupt nichts von Alarmismus halte. Und erst recht nichts von schrillen Untergangsszenarien, die im Augenblick Konjunktur haben. Aber ich glaube doch, dass es an der Zeit ist, dass wir den Gefahren mindestens illusionslos ins Auge sehen. Wir dürfen nicht gleichsam hineinrutschen, erst in eine neue Faszination des Autoritären und dann in neue Unfreiheit und hinterher sagen alle, das haben wir nicht gewollt oder das haben wir nicht gewusst. Gerade heute am 9. November sage ich deshalb ganz klar, wir können wissen und wir wissen doch.